Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage im Jahr. Wie sieht der bei dir normalerweise aus? Der eine oder andere kommt vielleicht auf die Idee, einkaufen gehen zu wollen, aber die Geschäfte haben geschlossen. Bei manchen steht vielleicht heute auch ein fleischloses Essen auf dem Tisch oder Fisch anstelle eines Bratens oder eines Steaks. Vielleicht würden einige gerne heute ihre Freunde treffen, einen Städteausflug machen oder feiern gehen, aber heute wird nichts angeboten. Ihr, die ihr hier seid, habt euch heute für einen Gottesdienst entschieden, an einem Freitag. Das macht ihr auch nicht jede Woche. Vielleicht stehen bei dir noch eine Karfreitagsprozession, ein Passionsspiel oder ein Ostergarten auf dem Programm. Ich habe das bisher noch nie besucht, aber für manche gehört es zum Osterbrauch dazu. Irgendwie ist an Karfreitag doch alles etwas ruhiger oder es fühlt sich manchmal zumindest so an, als ob es so sein müsste. Ich denke, viele von euch kennen einige dieser Sachen und einige von euch lassen sich bestimmt auch ganz bewusst darauf ein. Karfreitag, ein sogenannter stiller Feiertag, der im Zeichen der Trauer steht. Das altdeutsche Wort Kara bedeutet schließlich auch Trauer. Es ist der Tod von Jesus Christus, an den sich Christen an Karfreitag erinnern, an dem wir uns heute erinnern. Es ist der Tod von Jesus Christus. Das Geschehen am Kreuz steht schließlich über dem christlichen Glauben. Und ein Kreuz lässt sich auch in verschiedensten Formen in jeder Kirche oder Gemeinde finden. Ihr könnt es hier zum Beispiel sehen. Zum Teil haben wir uns an dieses Zeichen wohl gewöhnt. Es scheint uns nicht mehr abzuschrecken, obwohl es dort um einen Tod geht. An dieser Stelle sei natürlich auch erwähnt, dass das Kreuz für uns natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung ist. Aber Karfreitag, die dazugehörigen Bräuche und vielleicht auch an Jesus Christus selbst. Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, vielleicht ist es normal. Mein Thema: kein normaler Freitag. Damals war dieser Tag alles andere als normal. Beim letzten Abendmahl saß Jesus noch mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, gesellig beim Essen zusammen. Dort kündigte er wieder mal seinen Tod an, doch die Jünger schienen dies noch nicht so recht begriffen zu haben. Aber es gewann an diesem Abend auch noch an Geschwindigkeit. Jesus ging zum Beten, zur eigenen Ruhe und um Gott zu begegnen in den Garten Gethsemane. In diesem Garten wurde er von seinem eigenen Kreis oder von einem aus seinem eigenen Kreis verraten. Anschließend wurde er von den jüdischen Befehlshabern verhaftet und danach überschlugen sich die Ereignisse. Erstes Verhör, der Hohe Rat der Juden. Sie fragten ihn aus. Gotteslästerung war die Anklage. Jesus schwieg. Sie provozierten ihn. Er blieb ruhig. Auf Nachfrage traf er die Aussage, dass er der Sohn Gottes sei. Anmaßend, unerhört. Sie befanden ihn für schuldig und schlugen ihn. Aber er war der Sohn Gottes. Nächster Morgen, zweites Verhör, Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der dortige Machthaber. Nur er konnte jemanden zum Tode verurteilen, welches der Hohe Rat der Juden unnachgiebig forderte. Aber Pilatus fehlten eigentlich die Beweise. Die Menge tobte und sie wollte Blut sehen. Jesus? Immer noch ruhig. Pilatus befand ihn für unschuldig. Aber der blutrünstige Mob schrie auf, kannte kein Erbarmen, kreuzigt ihn. Pilatus fiel das Urteil, Tod am Kreuz. Jetzt, noch an diesem Nachmittag. Die Bibel berichtet weiter: Sie zogen Jesus aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel um. Sie flochten eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. In seiner rechten Hand gaben sie ihm einen Stock. Dann knieten sie vor ihm nieder und machten sich über ihn lustig. Hoch lebe der König der Juden! Sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Was für eine Brutalität. Ja, die Römer waren Spezialisten im Foltern. An weiteren Details einer solchen Kreuzigung und solchen Folterung spare ich an dieser Stelle. Eigentlich kaum zu fassen, wie schnell Jesus vom gefeierten Superstar noch an Palmsonntag nach Jerusalem einzog, doch dann zum verachteten Schwerverbrecher wurde. Für die Nachfolger von Jesus war es ein schwerer Schock. Alle Hoffnungen hatten sie auf ihn gesetzt. Scheinbar wurden diese Hoffnungen zunichte gemacht. Für die Jünger, für die Nachfolger, für seine Freunde war es definitiv kein normaler Freitag. Sollte Jesus nicht derjenige sein, der sie von den Römern befreit, endlich dieser Besatzung ein Ende macht? Und was war mit dem Reich Gottes, von dem Jesus immer gesprochen hatte? Oder war es am Ende doch nicht der versprochene Retter, der alles neu macht? Hatten sie etwa alles falsch verstanden? Anscheinend. Für die Jünger von Jesus war es ein schwerer Schock. Sollte er nicht ihr Befreier sein? Gerade folgten sie noch stolz einem Revolutionär. Und jetzt mussten sie gerade wegen ihrer Nachfolge um ihr eigenes Leben fürchten. Kein Wunder also, dass sie sich alle schnellstmöglich irgendwohin verzogen, um sich zu verstecken. Ja, selbst Petrus selbst, der vorher Jesus noch hoch und heilig versprochen hatte, ihn nie zu verlassen. Für die jüdischen Schriftgelehrten war es ein lang ersehnter Erfolg. So lange hatten sie gegrübelt, wie sie diesen größenwahnsinnigen Mann mit seinen Behauptungen loswerden konnten. Dieser Mann vertrat nicht nur falsche Überzeugungen im Volk und hatte nicht nur seine größenwahnsinnigen Behauptungen, nein, er stellte wirklich alles in Frage, was die Schriftgelehrten taten und lehrten und wie sie lebten. Das ging ihnen zu weit. Und nach monatelanger Verfolgung hatten sie es endlich geschafft, ihn dran zu kriegen. In einem rekordverdächtig kurzen Prozess entledigte man sich so des Hochstaplers, des Gotteslästerers und Volksaufrührers. Das war für die Juden auch kein normaler Tag, sondern das, worauf sie gewartet haben. Nur für einen war es vielleicht tatsächlich ein normaler Tag. Für den römischen Hauptmann. Er hatte sicherlich schon hunderte solcher Kreuzigungen beaufsichtigt und durchgeführt. Wahrscheinlich ist er auch einer der wenigen, den die grausamen Details einer Kreuzigung kalt lassen. Für ihn ist es Alltag, Business as usual. Keine große Sache, nur ein Idiot mehr, den man zum Zweck der Abschreckung hinrichten ließ. Wenn es dazu beitragen kann, dass in dieser Provinz etwas mehr Ruhe herrscht, dann bitte. Aber was macht eigentlich Jesus, die wichtigste Person des Geschehens? Nachdem er all die Anschuldigungen und Vorwürfe still ertrug und die Peitschenhiebe und Demütigungen über sich ergehen ließ, hängt er am Kreuz, blutüberströmt und nackt. Da erwarten wir doch Vergeltung. Schick doch ein paar deiner Jünger los, damit sie sich rächen. Oder verteidige dich selbst mit einem Wunder. Wehre dich doch bei all der Ungerechtigkeit. Das wäre doch eine normale Reaktion, oder? Aber nichts von all dem. Während Jesus Todesqualen erleidet und seine Lungen verzweifelt um Luft ringen, da sieht er seine Mutter Maria vor dem Kreuz stehen. Er sieht sie und er nimmt sie auch trotz seiner eigenen Qualen wahr. Wie sie da steht und wie sie auch leidet, wie das Mutterherz weint. Jesus sieht auch ihre Situation. Wer wird für sie da sein, wenn er tot ist? Wer kümmert sich um sie, damit sie versorgt ist? Und neben ihr stand noch einer seiner Jünger. Die Bibel spricht. Da sagt er zu seiner Mutter: Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er: Sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Mich beeindruckt dieses Detail wirklich, dass Jesus in seiner Leidensgeschichte an andere denkt, dass er das noch kann, dass er seine Lieben im Blick hat und das in seiner wirklich dunkelsten Stunde, mitten in furchtbaren Schmerzen, kurz vor seinem eigenen Tod. Doch sie sind nicht alleine hier. Viele Neugierige tummeln sich mit einigem Abstand um das Kreuz und bewacht wird es von den römischen Soldaten. So, Job erledigt, Kreuz aufgestellt, Verbrecher hängt, jetzt nur noch abwarten, es kann sich nur noch um einige Stunden handeln, bis ihm die Luft ausgeht. So oder so ähnlich haben vielleicht die römischen Soldaten gedacht, nachdem sie Jesus ans Kreuz genagelt hatten. Und dann fangen sie an, da um seine Kleidung zu spielen. Der braucht sie schließlich nicht mehr. Ganz schön makaber, respektlos. Und den religiösen Führern und herumstehenden Menschen fällt auch nichts Besseres ein, als Jesus noch zu verhöhnen. Die Bibel schreibt: Du wolltest den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befreie dich doch und komm vom Kreuz herunter. Als hätten die körperlichen Schmerzen nicht schon gereicht, war es noch nicht genug, dass Jesus am Kreuz hängt, dass er zum Tode verurteilt wurde? Es ist doch wirklich bösartig, sich noch über einen Sterbenden lustig zu machen. Und Jesus? Die Bibel schreibt, Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus blickte die Menschen an, wie sie dastehen und lachen. Und er sieht in ihnen nicht nur die sensationsgierige und gaffende Menge, er sieht nicht nur den Hass in ihren Gesichtern, Jesus sieht Hilflosigkeit und Verwirrung in den Gesichtern der Leute. Er sieht die Menschen, die überhaupt nicht wissen, was sie tun. Wie Jesus sich für seine herzlosen Peiniger einsetzt, das ist einfach nicht normal und für mich nicht zu begreifen. Das ist außergewöhnlich unnormal. Jesus reagiert in diesem Moment immer noch auf das Maximum an Verachtung mit dem Maximum an Liebe. Doch seine Nachfolger waren überzeugt: Liebe hin oder her, es ist vorbei. Es war alles umsonst, Erwartungen wurden nicht erfüllt und Träume sind zerplatzt. Der römische Hauptmann hatte seinen Auftrag ausgeführt, geschafft, abgehakt, nächste Aufgabe bitte. Und die jüdischen Führer waren erleichtert, endlich wieder Ruhe gewonnen. Aber war es tatsächlich so? Hatte Jesus wirklich am Kreuz verloren? Wir wissen es besser. Als am Kreuz seine letzten Kräfte schwinden, sprach er: Es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Es ist vollbracht. Das ist kein Eingeständnis einer Niederlage. Und Ich denke, es ist auch kein normaler Ausruf eines Sterbenden. Hier erklärt der Sohn Gottes, dass er alles gehorsam getan hat, was ihm der Vater aufgetragen hatte. Das, wofür er in die Welt gekommen war, ist alles wie gewollt ausgeführt worden. Im griechischen Text steht an dieser Stelle nur ein einziges Wort: Tetelestai. Die Aufgabe ist erledigt. Wie ein Künstler, der nach seinem Werk, nach getaner Arbeit anschaut, einen Schritt zurückgeht und stolz sagt: Tetelestai, das Kunstwerk ist vollendet. Wie ein Händler, der seine Rechnung begleicht und mit großen Buchstaben unter die Rechnung schreibt: Tetelestai. Der Preis ist bezahlt. Manchmal wurden Rechnungen damals auch nur mit dem Anfangsbuchstaben, dem griechischen Tau, unterschrieben. Sieht aus wie unser T und gleicht damit einem Kreuz. Genauso rief Jesus am Kreuz aus: Tetelestai, es ist vollbracht. Gott hat uns mit sich versöhnt. Wie schon im Weihnachtslied besungen wird: Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Versöhnung kommt für uns von Gott in diese Welt. Alles, worauf Jesus zugelebt hatte, wovon er in seinen Predigten sprach, seine Heilungen, seine Wunder und auch seine Leidensankündigungen, all das wurde am Kreuz vollendet. Es ist erledigt. Man könnte sagen, die ganzen Evangelien, alle vier, die wir in der Bibel finden, sind lange Passionsgeschichten mit einer langen Einleitung. Aus Liebe zu seinen Nachfolgern, aus Liebe zu uns. Das ist die Botschaft des Kreuzes und des Todes von Jesus Christus. Die Menschen begriffen dies damals noch nicht am Kreuz. Die Menschen verschwanden nach dem Tod von Jesus. Doch es gab noch einen, der am Ort des Geschehens stand. Die Bibel schreibt: Der römische Hauptmann aber, der dem Kreuz gegenüberstand und miterlebte, wie Jesus aufschrie und starb, sagte: Dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Der römische Hauptmann, er hatte einen normalen Freitag erwartet. Aber es war kein normaler Freitag. Das war auch keine normale Kreuzigung wie jede andere Hinrichtung. Es ging auch um keinen normalen Menschen, der da starb. Der Hauptmann hatte das in diesem Moment für sich ganz persönlich erkannt. Er wurde ergriffen von dieser außergewöhnlichen Liebe von Jesus Christus. Wenn du in deiner Zukunft wieder ein Kreuz siehst, in einem Gottesdienst, bei einer Wanderung auf einen Berggipfel, dann erscheint dir das Kreuz vielleicht einmal nicht normal und bekannt. Vielleicht schreckt es dich auch nicht ab und ist makaber. Vielleicht geht es dir dann mal wie dem Hauptmann und du erinnerst dich an diese außergewöhnliche Liebe, die Jesus an diesem Kreuz für seine Nachfolger vollbracht hat. Für dich vollbracht hat und für mich vollbracht hat. Ich wünsche dir heute keinen normalen Freitag, sondern ich wünsche dir heute die Begegnung mit dem Gekreuzigten.